Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des genealogischen Wochentalks bei Archivbegleiter On Air. Heute geht es um die Frage, die ja viele Familienforscher, viele Geschichtsinteressierte irgendwann beschäftigt. Was passiert eigentlich mit unseren Sammlungen, Forschungsergebnissen, gesammelten Büchern, historischen Aufzeichnungen und all den Unterlagen, Notizen, Bildern? War am Ende vielleicht doch alles für die Katz? Oder gehört das ins Archiv? Darüber habe ich mit Barbara Schmidt gesprochen. Wir reden über private Sammlungen, genealogische Nachlässe und auch genealogische Vorlässe und darüber, wie man seine Arbeit so bewahrt, dass sie nicht verloren geht. Also viel Spaß beim Zuhören und hier kommt der neue Wochentalk.
Barbara Schmidt.
Hallo Barbara.
Hallo Lars. Ist schon wieder Freitag.
Es ist Freitag. Bei uns ist ja Feiertag.
Ach richtig, ihr habt Reformationstag.
Wir haben Reformationstag, genau.
Das hat man uns weggenommen.
Ja. Anderes Thema.
Und alle Heiligen haben wir auch nicht, nur um das nochmal dazu zu sagen. So,
ja,
aber
gibt,
jetzt anderes Thema.
Es gibt Bundesländer, die sind echt arm dran, ja, was Feiertage angeht.
Was hast du Schönes gemacht die Woche?
Ich habe was ganz, Ungewöhnliches eigentlich gemacht. Ich war die Woche Dokumentenkurier und das wollte ich dir einfach mal erzählen.
Dokumenten inwiefern? Wo hast du Dokumente kuriert?
Kurzer Hintergrund, ich habe einen Anruf bekommen von einer Kundin von mir, die hier in Dresden wohnt und auch Vereinsmitglied ist bei uns im genealogischen Verein. Und sie hatte mich gefragt, ob ich, wenn ich mal wieder ins Archiv fahre, ins Kirchenarchiv fahre, ein paar Unterlagen von ihr mitnehmen könnte. Sie hätte da was zusammengestellt. Es ging um die Frauenkirche in Dresden und da gibt es ja so eine Frauenkirchenstiftung und da hat sie Unterlagen gehabt, die sie gerne ans Archiv abgeben wollte und da hat sie Rücksprache gehalten mit dem Archiv und das Archiv war interessiert daran und da hat sie mich eben gefragt, weil sie auch ja nicht so gut zu Fuß ist und Dokumententransport, also so ein paar Ordner waren das im Endeffekt, die dann in das Archiv sollten und da habe ich das einfach mal gemacht, weil ich dachte, ja, warum nicht einfach da mal unterstützen und ja, sowas mal machen.
Und das kann man einfach so machen?
Tatsächlich nicht unbedingt einfach. Also es hängt natürlich immer davon ab. Also in dem Falle hat sie natürlich gefragt vorher beim Archiv, ob sie davon Interesse haben, weil hängt ja irgendwie mit einer Kirche zusammen und man kann sich ja denken, dass bei einem Kirchenarchiv der Sammlungsschwerpunkt schon natürlich bei den kirchlichen Angelegenheiten ist und wenn das ein Landeskirchenarchiv noch ist, dass er auch in Dresden ist, dann liegt es nahe, dass man, wenn man Aufzeichnungen irgendwie zur Frauenkirche hat, das anbieten kann. Der Hintergrund war auch in der ein bisschen, dass die Leiterin des Archivs wusste, dass die Dame, die das übergeben hat jetzt, auch in der Stiftung der Frauenkirche irgendwie mit aktiv war. Und da somit sind diese Aufzeichnungen, die sie hat, so ein bisschen Zeitzeugendokumente, die natürlich spannend sind und spannend sein können für die Schreibung zur Geschichte der Frauenkirche in Dresden beziehungsweise dem Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden.
Das erinnert mich ja jetzt gerade so ein bisschen, also wenn man jetzt zu Lebzeiten schon Unterlagen weitergibt, das erinnert mich so ein bisschen daran, erinnerst du dich, als wir auf dem Genealogentag waren und ich meine, wir haben mit dem Thomas vom Roten Adler, glaube ich, so ein Kurzinterview und der hat ja auch was erzählt, dass ein Vereinsmitglied, den, ich will jetzt mal wieder auf die Genealogie zurückkommen, weil wir sind ja der genealogische Wochentalk und ihr merkt schon, ich habe jetzt gerade mal die Gesprächsführung an mich gerissen, der hat ja auch erzählt, dass ein Vereinsmitglied, der war ganz froh, den Unterlagen zur Verfügung gestellt hat, also noch zu Lebzeiten. Und du hattest da, bist das, glaube ich, Vorlass statt Nachlass,
genau,
irgendwie Vorlass genannt. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe mich noch überhaupt nicht damit beschäftigt, was mit meinen Unterlagen und mit meiner Forschung mal passieren soll. Also in meiner Familie behält sich das Interesse in Grenzen. Also irgendwann muss ich mir mal überlegen, was ich denn damit machen soll. Von daher finde ich das Thema irgendwie gerade total spannend. Also das ist ja dann im Grunde so ein bisschen wie so ein Vorlass. Also schon zu Lebzeiten Unterlagen dahin geben, wo sie am besten hinpassen. Richtig?
Genau. Ja, im besten Fall, also es ist natürlich schon auch empfehlenswert, dass man sich rechtzeitig damit auseinandersetzt. Das ist ja bei privaten Dingen genauso. Und wenn wir jetzt speziell jetzt so hobbymäßigen Sachen, also Forschungsunterlagen, genealogische Forschungsunterlagen, könnte man sich schon rechtzeitig auch mal überlegen, was mache ich denn damit? Denn man muss ja überlegen, der Wert, den die Unterlagen für einen selber haben, der kann ja schwer weitergegeben werden. Also mir fällt da spontan eine Sache eben auch ein, dass eine Bekannte von mir jetzt gerade das Haus ihres Vaters ja ein bisschen sortiert und aufräumt und dabei natürlich ganz viele spannende Sachen gefunden hat, die schon an sich einen historischen Wert auch haben, aber der ideelle Wert für den, also für den Vater in dem Falle, ist natürlich schon viel höher. Und da ist natürlich dann die Frage, die wir uns stellen dürfen, was haben denn jemand überhaupt Interesse daran, ja? Und das Zweite ist, was hat es denn überhaupt für einen Wert, wenn ich das weitergebe? Ist das jetzt nur für mich wichtig oder hat das tatsächlich irgendwie darüber hinaus einen Wert? Vielleicht auch und für die Geschichtsschreibung beispielsweise von dem Ort oder von bestimmten Institutionen und so weiter. Und da sind wir bei einem Punkt, was natürlich dann auch für die Archive interessant wird. Archive,
Ja, würdest du denn empfehlen, und ich frage dich jetzt tatsächlich mal so als Profi, würdest du denn empfehlen, dass die Gesamtforschung in einem abzugeben und dann eher an einen Verein oder würdest du vorschlagen, das themenbezogen vielleicht auch an unterschiedliche Archive zu geben? Also zum Beispiel jetzt wie so ein Kirchenarchiv, wenn du gerade erzählt hast, es ging da halt auch um die Frauenkirche, vielleicht auch um den Wiederaufbau der Frauenkirche, dass man den Teil dann an das Landeskirchenarchiv gibt und ein anderes vielleicht an Stadtarchiv oder woanders hin. Was wäre da so deine Empfehlung für Forscher und ForscherInnen?
Also ich denke mal, in erster Linie hängt es wirklich damit, also die Archive haben in der Regel einen Sammlungsauftrag und es auch Bibliotheken im Übrigen können davon dafür auch interessant sein. Natürlich muss man bedenken, die Archive haben begrenzte Kapazität. Das heißt, sie nehmen natürlich nur Sachen, die jetzt wirklich zu einem bestimmten Thema auch passen oder zu ihrem Sammlungsbereich auch passen und die eventuell auch ein paar Lücken oder so schließen können in der Überlieferung, wo vielleicht im Archiv noch gar nichts dazu da ist und die halt gern da auch was mit aufbewahren wollen davon. Bei einem genealogischen Verein könnte man tatsächlich auch die eigene Familienforschung mit anbieten, gerade wenn es ein vielleicht bekannter Name für die Region ist und so weiter, wo der Verein halt tätig ist, dann wäre das für einen Verein sicherlich ganz spannend. Prinzipiell ist es dann vom Verein natürlich abhängig, inwieweit da das aufbewahren kann und wie weit das verwertet werden kann. Beim Roten Adler war es ja, glaube ich, schon so, dass sie das ja dann auch zugänglich machen anderen Forschern, sodass dann auch andere vorangehen. Das ist natürlich eine super Sache. Das sollte man prinzipiell, glaube ich, im Verein diskutieren, dass Forschungsergebnisse zusammengeführt werden, öffentlich gemacht werden, auch für andere zugänglich gemacht werden, für andere Vereinsmitglieder und Interessenten, sodass die halt vielleicht dann auch in ihren Forschungen ein Stück weit davon profitieren können. Prinzipiell tolle Sache. Ich erinnere mich hier im Dresden beim Genealogieverein, wir haben das Vereinsarchiv im Stadtarchiv Dresden unterbringen können. Und da gibt es zum Beispiel so Spezialfälle, also zu bestimmten Berufsgruppen, also Schäfern zum Beispiel. Und wenn da jemand sich so ein bisschen spezialisiert hat, weil er vielleicht ganz viele Schäfer in seinen Vorfahren hat, ja, oder meinetwegen auch Pfarrer, dann wäre das so eine Sache, die vielleicht dann konkret an ein kommunales Archiv oder wenn es Pfarrer halt gewesen sind, dann an ein Kirchenarchiv durchaus angetragen werden können und einfach mal nachgefragt werden können.
Ja, also würdest du schon empfehlen, schon zu Lebzeiten und auch noch zu gesunden Lebzeiten quasi, sich damit zu beschäftigen und auch schon mal die Fühler auszustrecken und schon mal anzufragen, wer denn eventuell an welchen Teilergebnissen oder Teilen meines Bestandes irgendwie Interesse hat?
Auf jeden Fall, denn ich denke auch wir, die jetzt selber forschen, sind ja auch am besten in der Lage, die Sachen dann entsprechend aufzubereiten und ja auch anzubieten. Die Voraussetzungen sind ja dann, wenn wir das jetzt abgeben wollen, dass wir das ja schon in einer gewissen Form auch übergeben müssen und jetzt nicht als lose Zettelsammlung übergeben können.
Ja, verständlich. Das erinnert mich, ich habe ja mal Steuerfachgehilfen gelernt. Also ich hatte auch immer die Unterlagen lieber gerne sortiert und abgeordnet und nicht in einem Schuhkarton, dass ich die Steuerbelege erstmal bekomme und dann irgendwie sortieren darf. Also das kann ich vollkommen nachvollziehen. Mich beschäftigt immer noch deine Kurierleistung mit den Unterlagen oder mit Dokumenten zu der Frauenkirche. Weil das ist ja schon so ein Zeitzeugen, das ist ja quasi echt ein Zeitzeugenbericht, eine Zeitzeugendokumentation, die sie dann weitergibt. Und bei Zeitzeugen fällt mir noch ein anderes Thema ein, und zwar so DDR-Friedensbewegung zum Beispiel. Ja, also da wurde ja, und darüber weißt du jetzt wieder mehr als ich, naturgemäß, das war ja nichts Organisiertes, das wurde ja schon unter der Hand und alles hinter verschlossenen Türen gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass es dazu in offiziellen Archiven also wenig bis ganz gar nicht, bis gar nichts gibt, oder?
Genau.
Also wäre das ja auch ein Thema, wenn jemand jetzt so, ich weiß nicht, ob es damals Versammlungsprotokolle, keine Ahnung, also weiß ich nicht, aber wenn es sowas gibt, wäre das ja auch etwas, was quasi, du hast vorhin eine Lücke schließen im Archiv erwähnt, was quasi eine Lücke schließt im Archiv.
Genau, also in diesem Zusammenhang ist es tatsächlich eine interessante Angelegenheit. Also wir finden ja in der Regel in Archiven eben nur Sachen, die irgendwie offiziell irgendwie aktenkundig geworden sind, weil irgendwie staatliche Organe oder Institutionen, Vereine, Personen jetzt mit öffentlichem Auftrag irgendwie aktiv geworden sind und das in Akten festgehalten worden sind. Bei der ökumenischen Friedensbewegung in der DDR, und das ist vielleicht auch so ein Stück ein Aufruf, wenn jemand das hört und jemand kennt, der da aktiv war in den 1980er Jahren, könnte das durchaus für das Kirchenarchiv jetzt hier auch in Dresden zum Beispiel interessant sein für das Landeskirchenarchiv für Sachsen. Da ist eben hier bei solchen Sachen, ja, die Kirche bot zwar so einen offiziellen Raum oder bot Raum dafür, aber der Staat war dem natürlich nicht offen gegenüber gestellt und somit ist vieles passiert. Und es geht hier in erster Linie, warum es interessant sein könnte, es geht darum, vielleicht so Akteure festzuhalten. Wer war denn so federführend vielleicht in dieser Friedensbewegung? Wer hat Versammlungen organisiert? Worum ging es in den Versammlungen? Das sind alles so Themen, die ja helfen können, die Geschichte dieser Friedensbewegung ein Stück weit zu schreiben. Und ja, eine Geschichte kann nur geschrieben werden, wenn man Informationen dazu hat und die Informationen sind eben in privaten Händen in diesem Fall. Und das ist in vielen anderen Themen natürlich auch so.
Den Aufruf unterstütze ich sehr gerne. Also auch von mir gerne nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwelche Vorlässe oder irgendwie Unterlagen zu Hause habt zu diesem Thema oder auch zu dem anderen Thema, was nicht so dokumentiert wird oder dokumentiert wurde in der Geschichtsschreibung, dann gerne mal den Kontakt suchen zu Landesarchiven, auch vielleicht einem Stadtarchiv oder einem Archiv von der Zunft oder von der Gilde oder von irgendwas anderem. Also da glaube ich, gibt es die verschiedensten Akteure, mit denen man sich einfach mal zusammenhocken kann und einfach mal nachfragen kann.
Ja, also Fragen kostet ja nichts. Also im Endeffekt, man darf jetzt nicht damit rechnen, dass jetzt alle Themen sozusagen das Archiv freudig aufnimmt und jede Anfrage übernehmen kann. Das können sie nicht. Das ist auch so ein bisschen das gewesen, wo Thomas Kraft jetzt hier auf dem Genealogentag bei dem Interview so ein Stück weit dann ja mit den Augen gerollt hat, weil es eben in dem Fall, also ihre Erfahrung sind halt dann die, dass eben das Archiv keine Kapazitäten hat und das nicht übernehmen kann und das abgelehnt hat ein Stück weit. Da muss man eben auch sehen, was die Möglichkeiten der gerade der kommunalen Archive eben sind. Die sind eben andere, als wenn wir jetzt auf Landesebene schauen oder eben auch beim Bundesarchiv und so weiter dann schauen, dann sind das ja andere Möglichkeiten, die wir haben. Also, aber Fragen kostet nichts. Man kann prinzipiell an die Leute rantreten, an Vereine rantreten, an Archive, an Bibliotheken rantreten. Ich hatte letztens auch das Gespräch mit der Direktorin hier der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek hier in Dresden und die meinte auf jeden Fall, alles was irgendwie sächsische Geschichte ist, was Publikationen sind, was persönliche Sammlungen zu Themen sind, durchaus einfach anbieten. Man kann ein Nein bekommen, ja, aber wenn man es nicht gemacht hat, dann ärgert man sich vielleicht und im Endeffekt ist das dann auch verloren.
Ja. Bei Publikationen fällt mir natürlich auch noch die Nationalbibliothek, also die beiden Nationalbibliotheken ein, die ja quasi, ich weiß nicht, ob die eine Aufnahmeverpflichtung haben, aber auf jeden Fall, wo man sich auch hinwenden kann, wenn es darum geht, einfach Publikationen, Belegexemplare irgendwie abzugeben.
Ja, es gibt sogar eine Pflicht, also das weiß ich, weil ich mal so ein bisschen Verleger war.
Okay.
Wenn man ein Buch rausbringt, veröffentlicht, ist man eigentlich verpflichtet als Verlag oder Verleger oder Verlegerin, ein Exemplar in die Nationalbibliotheken zu schicken.
Ah, okay.
Weil die Nationalbibliotheken eben den Sammlungsauftrag haben. Also alles, was sozusagen im deutschsprachigen Raum publiziert wird, da auch wirklich soll erfasst werden. Jetzt finde ich das natürlich spannend, wie das ist, gerade so bei Eigenverlagen jetzt, die ja in den letzten Jahren aufgekommen sind, wo eben viele Privatleute dann ja so Book On-Demand-mäßig dann sozusagen Sachen veröffentlicht haben, weiß ich nicht, wie das genau gehandhabt wird, weil die Flut der Einzelpublikationen ist dann vielleicht dann doch relativ groß. Keine Ahnung.
Ja.
Genau.
Naja, aber auch da hilft ja Nachfragen. Also
genau.
Einfach sich mal mit denen in Verbindung zu setzen.
Genau.
Und jetzt schon mal, glaube ich, so fast schon meine letzte Frage. Wie handhabst denn du das mit deiner eigenen Forschung?
Oh Gott, ich habe heute was feststellen müssen, was mir gar nicht gefällt. Ich habe über die Jahre ganz viele verschiedene Rechner gehabt und habe heute, weil ich was für eine Kundin schnell im Bundesarchiv gesucht habe, was gefunden zu meiner eigenen, zum Vorfahren von mir und dachte mir so, ah, das legst du jetzt mal in dem Ordner ab und habe ich festgestellt, die Ordner sind alle leer und ich weiß jetzt nicht, wo das Backup ist von meinen ganzen digitalen Ordnern und ich tatsächlich jetzt ein Problem habe, dass ich jetzt auf meinem alten Rechner, der hier noch rumsteht, oder auf alten Festplatten schauen muss, dass die ganzen Unterlagen noch sind. Ich habe noch so ein bisschen ein Backup. Mein Schwager hat damals viel geforscht. Bei ihm könnte ich das noch holen. Aber das ist tatsächlich so ein Problem, was ich gerade habe. Ja.
Oder das darf ich jetzt sagen, Anfängerfehler. Aber
schlimm, oder? Oh, nein.
Da kümmert man sich irgendwie um Kunden und für andere kümmert man sich und achtet irgendwie auf alles. Und das eigene, das gibt es ja nicht. Aber ich habe es ja in unserem letzten Talk in Gotha hatten auch gesagt mit diesem Anfängerfehler, dass ich nicht aufgeschrieben habe, wo ich was her hatte. Und dann, ich weiß nicht, wie oft ich meine Forschung quasi wieder von vorne angefangen habe, weil ich dann gesagt habe, hier war ich doch schon, das habe ich doch schon gemacht. Ach du Levitid, da drücke ich dir ganz, ganz herzlich die Daumen, dass du dein Backup irgendwie wieder hinbekommst. Und vor allen Dingen, dass du die alten Rechner überhaupt noch angeschmissen bekommst.
Ja.
Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Als ich mir hier bei der Genealogica mit einem Glas Wein rübergeschmissen habe, da habe ich erstmal 5-6 Stunden gebraucht am nächsten Tag, um meinen alten Rechner wieder zum Laufen zu bekommen, damit ich den einigermaßen verwenden kann. Lars, ich drücke dir ganz herzlich die Daumen, dass das funktioniert.
Aber dahingehend, es ist, also ich weiß, das ist ein Backup. Ich habe auch immer Backups gemacht. Ich habe mich halt eben heute nur gewundert, warum die Ordner heute einfach einmal leer sind. Und also Backups war das auf jeden Fall mit drin. Und ich habe zum Glück ja noch Papierdokumente, Papierunterlagen gesammelt, die ich dann eben wieder einscannen muss. Ja, das wird. Vielleicht ist es ganz gut, nochmal von Grund auf anzufangen. Ich habe ja in den letzten Jahren auch viel dazu gelernt. Genau. Ja. Ja. Aber wir haben gar nicht drüber gesprochen, die Frage, das interessiert mich jetzt. Wir haben ja gar nicht drüber gesprochen, was denkst du denn jetzt? Also wie siehst du eine Möglichkeit? Also ich habe ja noch eine andere Möglichkeit, Sachen für die Nachwelt zu bewahren, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Und zwar nämlich Publikationen. Hast du eigentlich drüber nachgedacht, schon mal was darüber? Also Vorträge hältst du ja schon.
Vorträge halte ich und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, Publikationen selber rauszubringen, im Grunde publiziere ich ja, oder ich habe das ja auf meinem Blog gemacht, wo ich tatsächlich über Vorfahren geschrieben habe und auch wie ich forsche und so. Das ja, habe ich in den letzten Jahren etwas vernachlässigt, obwohl ich mich selber immer noch Blogger schimpfe. Aber Publikation ist schon was mich reizen würde, wo ich tatsächlich mit dem Gedanken spiele, das zu tun. Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher, wie und in welchem Umfang auch. Weil ich kenne mich ja, ich glaube, ich würde bei A anfangen und dann über B nach Z und wieder zurück zu D kommen. Aber Publikation ist natürlich eine Möglichkeit, das zu machen. Aber das ist auch zeitaufwendig und aber ein Gedanke, mit dem ich spiele, ja.
Also ich habe beispielsweise von dem Großvater meiner Frau ein Skript bekommen, wo er sein Leben mal aufgeschrieben hat, zusammengeschrieben hat. Da sind natürlich ganz viele genealogische Informationen auch drin. Mhm. Und das war für mich auch ein Ansatz, um nach seinem leiblichen Vater mal zu schauen, den ich dann auch tatsächlich finden konnte, also Spuren von ihm finden konnte. Und ich denke, das ist eine ganz gute Sache und vielleicht so als Tipp auch in der Folge heute noch mit, dass man vielleicht solche Sachen, wenn man nicht weiß, was man in so einer Zettelsammlung macht, vielleicht bringt man das irgendwie in eine Form, vielleicht auch in Geschichtenform. Wir haben ja da auf dem Genealogentag ganz viele Anbieter auch inzwischen, die es da gibt, die einfach so Erinnerungen festhalten, Familiengeschichten festhalten. Vielleicht ist dies eine Form. Und wenn es vielleicht in gesprochener Form ist, wenn einem das Schreiben nicht so liegt, dann findet man jemanden, der das abschreibt. Wir haben eine Biografin kennengelernt auf dem Genealogentag.
Ja.
Ich denke mal, das sind alles so Sachen, wo man vielleicht in komprimierter Form das weitergeben kann, was dann vielleicht sogar auch auf Interesse stößt bei unseren Kindern, bei unseren Nachfahren. Ich denke, darüber sollte man sich auch mal Gedanken machen.
Das ist natürlich tatsächlich eine gute Idee, ne? Denn ich glaube nicht, dass, also ich weiß jetzt nicht, wie es deinen Kindern geht, ich habe ja keine, aber wenn ich so in den Kindern in meiner Verwandtschaft rumgucke, die haben keine Lust von mir, Ordner mit Unterlagen und mit Dokumenten und mit Geburtsurkunden und mit sonst was zu bekommen. Also Fotos ist dann nochmal ein anderes Thema, weil da kann man dann wieder eine Geschichte zu erzählen oder könnte man, wenn wir dann so zusammensitzen und uns Fotos angucken.
Mhm.
da hängt wieder eine Geschichte bei. Bei einer Geburtsurkunde natürlich auch, aber das ist halt nicht so visuell ansprechend wie so ein Foto. Also von daher finde ich einfach die Idee, mit der Familiengeschichte zu erzählen. Und wie gesagt, ich habe das auf meinem Blog ja angefangen, dass ich mir tatsächlich Personen rausgesucht habe oder auch Themen rausgesucht habe, selber auch als Forschungsgedankenstütze, so nach dem Motto, wo fehlt mir noch irgendwie was? Also das fände ich gut. Und das gesprochene Wort finde ich, also naturgemäß, weil wir beide machen gerade Podcast, finde ich irgendwie auch sehr angenehm, weil man da einfach, es ist ja im Grunde wieder wie eine Geschichte erzählen. Ja? Also man erzählt seinen Nachfahren eine Geschichte und anstatt abends das Märchenbuch vorzulesen, kann man vielleicht mal das Märchenbuch der Familiengeschichte herausholen.
Genau. Vielleicht ist das einfach eine Möglichkeit, jetzt nicht die Sachen anzubieten, sondern sich zu überlegen, wie bereite ich denn meine Ergebnisse auf, sodass ich sie am besten an meine Nachfahren oder an interessierte Forscher weitergeben kann. Ich denke, das ist durchaus wert, mal darüber nachzudenken. Und es ist auch hier gibt es Hilfen, die man bekommen kann, um das sozusagen zu bewerkstelligen.
Genau.
Ja. Das wollte ich noch sagen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort jetzt.
Genau. So machen wir das.
Oder? So machen wir das. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du dein Zeugs wieder bekommst, dass du deine Dateien wieder bekommst. Halt mich da bitte auf dem Laufenden, ob ich weiterhin Mitleid mit dir haben muss.
Nein, alles gut.
Gut, wir hören uns.
Ja, bis dahin. Ich danke dir. Ciao. Das war der genealogische Wochentag für diese Woche und auch für Oktober. Wir haben darüber gesprochen, warum genealogische Forschung bewusst bewahrt und weitergegeben werden sollte. Durch Vorlese, die Übergabe an Archive oder durch Publikationen. Und wir haben gezeigt, wie wertvoll Privatunterlagen für die historische Überlieferung sein können. Leider muss der Podcast aus organisatorischen Gründen im November pausieren, wird aber im Dezember fortgesetzt. Vielen Dank dafür. Fürs Zuhören an dieser Stelle schon mal. Und wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast und empfehle ihn weiter. Bis zur nächsten Folge im Dezember.